Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich beginne diesen Podcast heute mit einem kleinen Geständnis, denn ich muss festhalten, ich fahre richtig gerne Auto. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das ökologisch sinnvoller wäre ohne und in der Stadt sowieso irgendwie alles besser machen würde und sei es nur die persönliche Parkplatzsuche. Aber irgendwie hänge ich dann am Ende doch dran, weil ich eben auch sehr gerne fahre. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten war es natürlich auch irgendwie praktisch, so eine individuelle Fortbewegungsmöglichkeit jederzeit und überall hin. Wie ist also das Leben ohne Auto, vielleicht sogar mit Familie? Verliert man da seine Freiheit oder gewinnt man vielleicht sogar eine neue dazu? Darüber sprechen wir heute. Und wir haben so ein bisschen James-Bond-Plot im Podcast. Es geht um russische Oligarchen, die sich Einfluss in London kaufen, politische Entscheidungen mitbestimmen oder zumindest in eine bestimmte Richtung pushen. Und es ist jetzt nicht mal Bond-Drehbuch, sondern politische Analyse, und zwar des Geheimdienstausschusses in Großbritannien. Das Ganze so brisant, dass Premier Johnson die Veröffentlichung wahrscheinlich verschieben ließ. Vielleicht, weil er Sorge hatte, das Ganze könnte die Unterhauswahl beeinflussen. Gucken wir uns also heute auch mal genauer an. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Wegen des Coronavirus ist in diesem Jahr für viele Menschen Urlaub in Deutschland angesagt. Zum Beispiel wandern gehen in den deutschen Gebirgsregionen oder schön an die Nord- oder Ostsee. Vielleicht auch die Fahrräder mitnehmen, wenn man hat, sogar einen eigenen Wohnwagen. All das kann man im Moment wunderbar auf deutschen Autobahnen bewundern, denn auch das gehört ja für viele dazu. Den Urlaubsort, den erreicht man am besten mit dem Auto. Wie auch sonst, gerade im ländlichen Raum. Ist schon praktisch, so ein PKW, gerade jetzt in Zeiten einer Pandemie, wo ja zum Beispiel Autokinos ein enormes Revival gefeiert haben. Das Auto sozusagen als individuelle Infektionsschutzmaßnahme, aber eben gleichzeitig auch die Möglichkeit, am Leben da draußen irgendwie teilzuhaben. Zum Beispiel gemeinsam im Stau zu stehen. Genau das passiert jetzt nämlich im Sommerferienverkehr auf Deutschlands Autobahnen. Also doch lieber ohne Auto, aber dann verzichtet man ja auf so viel. Auf Flexibilität, auf Spontanität. Das sind zumindest Aspekte, die mich persönlich immer wieder davor zurückschrecken lassen, das Auto abzugeben. Kann man aber auch anders sehen. Tut zum Beispiel Heiko Belinski. Er lebt mit seiner Familie in München und das seit einigen Jahren ohne Auto. Er bloggt darüber, sitzt gerade an einem Buch und hat mir ein paar Einblicke in das Familienleben ohne Auto gegeben. Zunächst wollte ich natürlich erstmal wissen, wie er und seine Leute das geschafft haben, also den Verzicht.
Den kalten Absprung. Das war eher so ein Prozess, würde ich sagen. Also wir, wenn ich wir sage, dann meine ich immer meine Frau und meine zwei Kinder auch. Mhm. Und ich und meine Frau, wir sind ziemlich autogeprägt. Also wir kommen beide vom Land und sind natürlich so autosozialisiert. Mhm. Also normal, dass man immer ein Auto hat. Wir haben das dann auch immer so mit uns rumgeschleppt quasi. Also zum Studium in eine größere Stadt und dann wieder für einen Job in eine andere Stadt. Wir hatten eigentlich immer mindestens ein Auto zur Verfügung, weil man das halt so hatte. Und dann kam aber irgendwann so vor 7 Jahren, kamen uns so die ersten Zweifel. Wir haben im Bekanntenkreis ein, zwei Leute gesehen, die auch ohne eigenes Auto zurechtkamen. Fanden wir interessant, aber irgendwie auch ein bisschen komisch damals. Und gleichzeitig war dann auch so eine Zeit, wo wir von unserem eigenen Auto immer zunehmend genervter waren, aus verschiedenen Gründen. Also wir hatten verschiedene unverschuldete Unfälle, Werkstattbesuche. Wir hatten irgendwie so grundsätzlich keinen Bock mehr auf unser Auto. Und das war dann so ein einjähriger, eineinhalbjähriger Prozess, wo wir uns dann so Gedanken gemacht haben, brauchen wir das wirklich? Ist es eigentlich total sinnlos, ein eigenes Auto zu besitzen, gerade auch in so einer großen Stadt? Mhm. Und dann haben wir angefangen zu rechnen erstmal und haben uns eine lange Liste gemacht, haben so Kosten gegengerechnet. Was kostet eigentlich so ein eigenes Auto wirklich? Mhm. Was würde es uns denn kosten, wenn wir kein eigenes Auto hätten und komplett alternative Mobilitätsanbieter nutzen würden? Hm. Und die Rechnung war dann überraschenderweise für mich schon so positiv, beziehungsweise positiv im Sinne, dass das eigene Auto eigentlich ganz schön teurer ist, als man so allgemein hin denkt. Und das hat uns dann so den letzten Kick gegeben, dass wir es uns getraut haben. Ja. Wenngleich wir trotzdem auch natürlich so ein paar Ängste hatten. Mhm. Was passiert denn jetzt, wenn es weg ist?
Was sind dir denn oder beziehungsweise was sind euch denn für Kosten aufgefallen, die man sonst gar nicht so auf dem Schirm hat?
Also die meisten Leute rechnen halt die Benzinkosten, die man braucht für eine bestimmte Strecke. Dann rechnet man vielleicht noch so ein bisschen Steuer und dann hört es eigentlich auch schon auf. Mhm. Und was aber niemand oder wenige rechnen und was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war der sogenannte Wertverlust. Mhm. Der bedeutet, du kaufst dir ein Auto, entweder neu oder gebraucht, und das kostet Betrag X und dann verkaufst du es in 2 Jahren wieder und dann kriegst du natürlich nicht mehr den Betrag X, sondern Betrag Y, der deutlich niedriger ist. Und diesen Wertverlust muss man eigentlich mit einberechnen, weil man hat ja das Geld dann nicht mehr zur Verfügung, wenn man das Auto gekauft hat. Und theoretisch hätte man das Geld ja auch irgendwo anlegen können oder für andere Sachen nutzen können. Und der ist tatsächlich ziemlich hoch und knallt ganz schön rein bei den Kosten. Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass wir so Kosten wie Werkstattkosten so ein bisschen schnell wegignoriert haben. Oder man fährt halt in die Werkstatt, es wird dann auf einmal teurer als gedacht und dann zahlt man das zähneknirschend und dann ist es aber auch weg vom Tisch und man rechnet das eigentlich gar nicht so mit rein.
Ich war jetzt ganz kurz abgelenkt, weil gerade ein Kollege reingekommen ist, der sein Handy hier vergessen hatte. Deshalb war mein Mikrofon auch gerade kurz aus.
Das macht nichts.
Das sind die wunderbaren Dinge, die beim Podcasten einfach so passieren können. Ich habe mir hier das Wort Ängste aufgeschrieben. Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr tatsächlich auch Ängste hattet. Was für Ängste?
Ich glaube, das sind so was, was viele mit dem Auto verknüpfen oder verbinden. Ist ja so ein gewisses Freiheitsgefühl, nenne ich es mal, und damit verbunden ist auch so ein gewisses Spontanitätsgefühl. Also man denkt ja, man braucht ein eigenes Auto, damit ich frei überall hinfahren kann und auch möglichst spontan überall hinfahren kann. Und das hatten wir natürlich auch und gleichzeitig, gerade als Familie, weiß man ja eigentlich, es gibt ja nicht umsonst das Wort Familienkutsche oder Familienkombi. Das ist ja so gelernt, man braucht unbedingt ein Auto, wenn man dann mal so zwei Kinder hat. Und das waren so die, ja, wie man so sozialisiert wurde und gleichzeitig eben die Angst, dass wir nicht mehr so spontan sind und nicht mehr so frei überall hinfahren können, wo wir jeden Tag überall frei hinfahren. Und klar, da haben wir gezögert, gehadert und es aber dann doch gemacht.
Ja, und ist irgendwas von diesen Ängsten wahr geworden?
Nee, überraschenderweise gar nicht. Ganz im Gegenteil. Uns wurde dann eigentlich klar, dass wir eigentlich mit eigenem Auto gar nicht frei waren, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Also wir waren ja wahnsinnig vielen Zwängen unterlegen und das haben wir eigentlich erst so erkannt, als es dann weg war.
Und zwar?
Also mit Zwängen. Also zum einen natürlich so die Sachen, die ich vorher schon so ein bisschen geschildert habe, was uns genervt hat. Man muss sich ja ständig kümmern um ein eigenes Auto. Werkstatt, Winterreifen, Sommerreifen wechseln. Dann gibt es einen Unfall, dann hat man wieder Ärger und muss die Versicherung kontakten. Also wir waren total emotional belastet durch das Auto. Das hängt so ein bisschen wie so ein emotionaler Klotz am Bein. Und gleichzeitig ist es auch ein wahnsinniger Zeitfresser eigentlich, wenn man sich ehrlich macht. Also wir haben jetzt kein eigenes Auto mehr und müssen uns um diese ganzen Sachen nicht mehr kümmern. Wir haben quasi einen Dienstleister, der sich darum kümmert.
Ja, wie macht ihr das denn jetzt, wenn ihr von A nach B wollt?
Eigentlich nicht viel anders als, natürlich schon ein bisschen anders als vorher. Wir sind aber jetzt eigentlich, um nochmal auf den Begriff Freiheit zurückzukommen, wir sind jetzt eigentlich freier als vorher, weil wir nicht mehr, also wenn man ein eigenes Auto hat, dann nutzt man das ja. Man zieht dann nicht in Betracht, dass man jetzt ein anderes Verkehrsmittel benutzt, um von A nach B zu kommen. Was wir jetzt haben bei jeder Fahrt, ist eigentlich die freie Wahl oder die Freiheit der Wahl, was wir nutzen wollen. Also wir können die Bahn nutzen, wir können einen Fernbus nutzen, wir können das Fahrrad nutzen oder wir können immer noch ein Auto nutzen, was wir tatsächlich noch tun, aber dann halt ein Auto von unserem Carsharing-Anbieter. Also wir haben eigentlich Wahlfreiheit.
Wobei ich jetzt, wenn ich krasse Autoverfechterin wäre, sagen könnte, ja, aber wenn ich das Auto vor der Haustür stehen habe, muss ich mir diese Gedanken nicht machen, das ist irgendwie auch bequemer.
So könnte man argumentieren, aber dann ignoriert man ja diese ganzen emotionalen und Zeitfaktoren, die ich jetzt ja gerade schon gesagt habe. Also als wir ehrlich zu uns waren, sage ich jetzt mal, das kann ja bei anderen Leuten anders sein, aber als wir wirklich ehrlich zu uns waren, haben wir gemerkt, dass es halt nicht nur das Auto vor der Tür stehen ist, sondern man muss da Zeit und auch Geld und Emotionen rein investieren. Das wurde tatsächlich erst klar, als es weg war dann.
Und im Zweifelsfall
nimmt man das nicht so wahr.
Ja, im Zweifelsfall muss man auch sehr viel Zeit für die Parkplatzsuche investieren. Das ist jedenfalls hier in Köln immer der Faktor.
Genau, das kommt dazu. Also ist hier in München, das war auch was uns genervt hat. Also es wurde immer dichter im Viertel bei uns und man fährt eigentlich, nach jeder Fahrt muss man 15 bis 20 Minuten Parkplatzsuche mit einberechnen.
Jetzt gerade aber in Corona-Zeiten, das war der Moment, wo ich eigentlich ganz froh war, dass ich das Auto noch hatte, weil ich das Gefühl hatte, puh, jetzt habe ich genau diese Individualität und diese Freiheit, die mir Corona unter Umständen nimmt. Also öffentlicher Nahverkehr in der ersten Corona-Zeit, ich fand es gruselig. Und da war das Auto schon irgendwie so ein Faktor, puh, ich steige in mein Auto, ich fahre von A nach B, ich bin da irgendwie sicher. Es war tatsächlich so ein großer Sicherheitsfaktor für mich. Wie war das bei euch in der Corona-Zeit?
Tatsächlich hatte ich ganz am Anfang, als das so alles neu war mit diesem Lockdown in Anführungszeichen, auch so mal kurz den Gedanken, okay, jetzt könnte es vielleicht doch sinnvoll sein, ein eigenes Auto zu besitzen. Dann hat sich jetzt aber im Laufe der Monate, ich habe jetzt mal so ein bisschen drüber nachgedacht, herausgestellt, Also wir, hier in der Stadt haben wir eigentlich nie unser Auto benutzt, auch nicht früher, als wir ein eigenes hatten. Das macht in München, in so einer großen, dichten Stadt, nicht so viel Sinn. Also wir sind eh immer mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs, ÖPNV. Gut, ÖPNV war während Corona nicht so attraktiv, aber man muss ja auch sagen, also bei uns war es so, wir waren ja auch daheim die meiste Zeit. Also wir hatten gar nicht mehr dieses große Mobilitätsbedürfnis. Und für so Sachen wie in den Osterferien die Großeltern besuchen, das fiel ja aus alles. Also wir sind eigentlich kaum gefahren, überhaupt nicht eigentlich. Das ist auch was, was mir klar wurde. Wir haben, dadurch, dass wir kein Mobilitätsbedürfnis hatten, hatten wir auch keine Mobilitätskosten. Das heißt, wir konnten quasi von jetzt auf nachher unsere Mobilität auf null runterschrauben. Aha. Und wenn wir jetzt das eigene Auto gehabt hätten, wäre das ja vor der Tür gestanden und hätte einfach weiter Geld gekostet, auch wenn wir nicht gefahren wären.
Interessanter Faktor.
Genau.
Du hast eben schon gesagt, du und deine Frau, ihr kommt beide aus dem ländlichen Raum und seid ganz anders sozialisiert. Ihr seid quasi mit dem Auto aufgewachsen. Das ist was, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil wenn man auf dem Dorf wohnt und vielleicht sogar noch weiter als auf dem Dorf irgendwo hinterm Wald, dann kommt man ohne Auto da gar nicht weg. Also der Lebensstil, den ihr jetzt pflegt, das ist schon auch was Privilegiertes für Städter.
Ja, das höre ich tatsächlich auch oft. Und ich muss auch sagen, also wenn ich es direkt so mit dem wirklich platten, krassen Land vergleiche, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern immer noch besuche, ist es natürlich so, dass wir da meistens mit dem Auto hinfahren, weil es einfach keine andere Infrastruktur gibt. Also wir müssen mit dem Zug hin, wir können mit dem Zug hinfahren, dann müssen uns aber meine Eltern abholen und nochmal 20 Minuten mit dem Auto fahren. Das ist definitiv so. Und ich kenne auch dieses Freiheitsgefühl auf dem Land mit 18, dass man dann auf einmal unabhängig und frei ist und nicht mehr die Eltern einen ins Kino fahren müssen. Das habe ich alles erlebt, so genau. Also von daher, das stimmt zum Teil, auf dem Land ist es heutzutage sicherlich so nicht möglich. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es nur in jetzt so Metropolen möglich ist. Also so ein großes Standbein in unserer Mobilität ist ja tatsächlich so ein stationärer Carsharing-Anbieter, die man nicht verwechseln darf mit so einem Free-Floating-Anbieter, wie zum Beispiel ShareNow. Und die gibt's, das hat mich auch ein bisschen überrascht, die gibt's eigentlich in der Pro-Kopf-Dichte in kleineren und mittleren Städten noch viel, sind die weiter verbreitet. Also es gibt in über 700 deutschen Städten so stationäre Carsharing-Anbieter, die dann quasi die Mobilität für einen übernehmen und anbieten. Und von daher, ja, auf dem Land ist es sicher so nicht möglich. Und wenn wir auf dem Land wohnen würden, bräuchten wir auch wahrscheinlich wieder ein Auto. Würden wir aber jetzt nach Aachen oder Tübingen oder so ziehen, dann wäre das durchaus noch möglich, weil da eigentlich die Infrastruktur fast noch besser ist als in München.
Wie oft werdet ihr komisch dafür angeguckt, dass ihr kein Auto mehr habt?
Gute Frage. Also es war am Anfang, also wir kannten eigentlich schon ein, zwei Leute, die das gemacht haben. Die haben uns natürlich nicht komisch angeguckt. Aber es ist tatsächlich lustig. Eine der ersten Reaktionen von Freunden so vor 6, 7 Jahren, als wir das gemacht haben, war, könnt ihr denn überhaupt dann noch spontan zu diesem großen schwäbischen Möbelhaus fahren vor der Stadt? Den Namen ich jetzt nicht sage. Also es war so eine Grundangst. Anscheinend fährt man als Familie oder auch als Single regelmäßig spontan zu diesem Möbelhaus. Von daher war das schon so ein bisschen Überraschung, glaube ich, da und auch ja so ein bisschen Unverständnis oder auch so ein bisschen, wie machen die das? Das ist doch total verrückt. Aber ich glaube, mittlerweile haben es viele so wahrgenommen, dass wir eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt sind und da sehr gut zurechtkommen. Und das für uns eher eine Befreiung war und auch ein Gewinn, würde ich sagen.
Wenn man nicht mehr die ganze Zeit über Autos nachdenkt und auch über Parkplätze, sieht man die Stadt dann mit anderen Augen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich was ich festgestellt habe. Ich sehe tatsächlich jetzt Stadt und auch Verkehrspolitik oder Flächenverteilung in der Stadt total anders, weil klar, wenn man selber ein Auto hat, dann ist man ja Teil des Autoverkehrs und man ignoriert dann auch Sachen weg, so gesellschaftlich, wie viel Platz eigentlich so ein eigenes Auto verbraucht und wie ineffizient eigentlich so ein eigenes Auto ist. Also wenn man mit so einem großen Auto allein in die Stadt fährt, ist es ja total personeneffizient. Also auf dem Platz könnten gleichzeitig 10 Radler fahren oder so. Und das sieht man natürlich als Autobesitzer nicht so gern oder sieht es gar nicht. Und wenn man dann so ein paar Jahre mal kein Auto hat, dann nimmt man das tatsächlich anders wahr. Und das stellt sich auch die Gerechtigkeitsfrage tatsächlich in der Stadt zumindest. Ja.
Fährst du trotzdem noch gerne Auto?
Ja, eigentlich schon. Tatsächlich. Ja. Also ich bin ja nicht irgendwie jetzt, also ich bin jetzt noch nie so Autofan gewesen. Ich habe mich jetzt noch nie für Automarken oder so interessiert. Autofahren an sich macht mir eigentlich schon immer noch Spaß, weil klar, ich bin so aufgewachsen und bin auch die ersten Jahre viel Auto gefahren. Und wenn wir uns jetzt mal ein Auto nehmen und wir fahren dann, dann macht es mir meistens schon immer noch so ein bisschen Spaß. Ich sehe dann aber natürlich auch bewusster so Sachen wie, wir stehen dann wieder eine halbe Stunde im Stau, was ich früher eher so wegignoriert habe. Und das regt mich dann auch doch wieder vermehrt auf.
Du warst tatsächlich in der Lage, Stau wegzuignorieren. Kann ich bei dir ein Seminar nehmen?
Naja, also bei Stau habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Es ist ja so, über die Bahn wird ja sich relativ viel aufgeregt. Mhm. Auch in sozialen Medien wird ja relativ schnell dann mal, wenn ein Zug zu spät ist, getwittert oder gepostet. Mhm. Ich habe noch relativ wenig empörte Tweets aus dem Autostau gelesen, muss ich ehrlich sagen. Und eigentlich sind die Verspätungen durch Autostau meiner Meinung nach größer oder auch in meiner privaten Wahrnehmung größer als die ich bei der Bahn bisher hatte. Also wir sind ja so ein bisschen wie so eine Durchschnittsfamilie, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich glaube, viele in unserer Situation denken auch, können wir nie schaffen ohne Auto. Und ich würde einfach ermutigen wollen, das einfach mal zu probieren. Und das kann man durchrechnen und man kann sich Gedanken drüber machen. Man kann mal einen Monat Autofasten machen und man kann sich einfach grundsätzlich mal überlegen, wie man seine Mobilität gestalten will. Und ich würde einfach nur dazu ermuntern und ermutigen und kann nur sagen, man spart Zeit, Geld und Nerven.
Hat Russland den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 beeinflusst? Hat Russland was mit den Hackerangriffen auf den Deutschen Bundestag zu tun? Versucht Russland, antidemokratische Kräfte in der Europäischen Union zu fördern, um die Gemeinschaft zu destabilisieren? Diese Fragen, die haben uns in den vergangenen Jahren beschäftigt und oft war die Antwort des Westens ja, die Antwort des Kreml nein. Nun beschäftigt die Frage russischer Einflussnahme Großbritannien. Dort hat der Geheimdienstausschuss des Parlaments einen Bericht vorgelegt, in dem eine erhebliche russische Einflussnahme erläutert wird und mangelnde Gegenwehr der britischen Regierung. Burkhard Birke, unser Korrespondent für Großbritannien, hat sich diesen Bericht angeschaut. Burkhard, was bemängeln die Verfassenden konkret?
Nun, es ist eine neue Normalität, die da entstanden ist, dass eben hier russische Oligarchen, aber auch Gruppierungen, die dem russischen Geheimdienst zugeordnet werden, zunehmend Einfluss in Großbritannien ausüben. Und zwar das jetzt schon seit längerer Zeit. Das ist eine der Schlussfolgerungen des Geheimdienstausschusses. Ganz konkret ist man sich sicher, dass das Referendum über die schottische Unabhängigkeit 2014 versucht wurde, massiv zu beeinflussen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ein anderer Punkt ist einfach der, dass man durch die Präsenz von vielen Oligarchen aus Russland in London vor allen Dingen und in Großbritannien generell mit deren Einfluss in Wirtschaft und Gesellschaft natürlich sich jetzt hier auch einem massiven Einfluss von Putin-Freunden zum Teil aussieht, die über ganz geschickte Lobbyarbeit eben auch ihren Einfluss dann geltend machen in der Politik.
Aber reden wir hier dann tatsächlich auch über konkreten Einfluss auf Politikerinnen und Politiker, vielleicht sogar Regierungsmitglieder?
Das ist natürlich so, dass der Geheimdienstausschuss viele Passagen in dem Bericht offen gelassen hat oder geschwärzt hat oder nicht so an die Öffentlichkeit weitergegeben hat, wie wir Journalisten uns das natürlich gewünscht hätten. Mhm. Aber er lässt zum Beispiel keine Zweifel dran. Auch die beiden Berichterstatter, die den Bericht gestern vorgestellt hatten, haben ganz klar gesagt, dass es zum Beispiel auch im House of Lords, auch wegen der fehlenden Transparenzgesetze, da doch mögliche Geldzuwendungen gegeben haben könnte. Da werden keine Reiter und Namen genannt, sondern man stellt das in den Raum und sagt, dass dringend hier ein Transparenzgesetz geschaffen werden müsste. Denn die Mitglieder des House of Commons, also des Unterhauses, die müssen ja alles, was über 100 Pfund an Zuwendungen betrifft, offenlegen. Und im House of Lords gibt es solche Regeln nicht. Und deshalb wird hier vermutet, dass da einige Geldsummen geflossen sind, auch eben über diese Schiene aus eben zum Teil dubiosen Quellen. Und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass man jetzt London sogar als London-Grad bezeichnet hat. Mhm. Das hat Kevin Jones gemacht, der Labour-Berichterstatter aus dem Geheimdienstausschuss. Und es war eben auch die Rede davon, dass eben London Laundromat ist. Also Laundromat heißt Waschanlage, dass man hier eben auch offenbar nicht ganz genau so hinschaut, wo das Geld herkommt, was aus dubiosen Quellen eben aus Russland oder sonst woher für russische Oligarchen stammt.
Das klingt für mich jetzt, als hätte Großbritannien da ein handfestes Demokratieproblem.
Das kann man so sehen. Es ist natürlich so, ich glaube, dass es eine Normalität ist, mit der viele Länder leben müssen. Was die Berichterstatter des Geheimdienstausschusses gestern vor allen Dingen stutzig gemacht hat, war, dass eben die Regierung, das waren ja alles konservative Regierungen, war es Cameron damals oder dann Theresa May und Boris Johnson, eigentlich nie reagiert hatten auf die ersten Hinweise, dass es zum Beispiel ganz massive Wahlbeeinflussung beim schottischen Unabhängigkeitsreferendum 2014 gegeben hat. Da hätte man doch näher hingucken müssen, um auch dann zu sehen, ob 2016 beim Brexit-Referendum da eben auch der Versuch von gezielter Einflussnahme läuft. Und jetzt, das steht so implizit im Raum, ist es natürlich so, dass die Regierung, die den Brexit wollte und jetzt an der Macht ist, natürlich überhaupt kein Interesse daran haben kann, dass rauskommt, dass womöglich dieses Brexit-Referendum, was ja mit 52 zu 48 Stimmen für Brexit ausgegangen ist, womöglich eben nur durch diese russische Einflussnahme so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil eben hier russische Medien, weil russische Bots und Trolls übers Internet massiv versucht haben, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Da hat die Regierung kein Interesse dran. Und das dürfte eben auch der Grund sein, warum dieser Bericht, der ja eigentlich schon im letzten November, Dezember fertig war, erst jetzt vorgelegt wurde. Er sollte auf keinen Fall vor der Unterhauswahl vorgelegt werden. Das war offenbar das Ziel von Boris Johnson. Und deshalb wurde er auch jetzt erst mit fast 9-monatiger Verspätung vorgelegt.
Heißt aber, wenn wir nochmal auf das Brexit-Referendum gucken, da lässt sich eine richtig konkrete Einflussnahme durch diesen Bericht nicht nachweisen.
Nein, da halten sich die Berichterstatter ganz vornehm zurück. Sie sagen, es sei möglich und wahrscheinlich, aber man könnte das nicht quantifizieren. Und das, ich sag's mal, wie ich es empfinde, perverse an der ganzen Geschichte ist, der Geheimdienstausschuss, der die Geheimdienste überwacht, hat beim Geheimdienst, dem MI5, dem Inlandsgeheimdienst, angefragt, wie das denn gewesen sein könnte mit einer direkten Wahlbeeinflussung bei der Abstimmung über den Brexit. Und da kam eine 6-Zeilen-Nachricht zurück. Das heißt, die Geheimdienste haben hier vor lauter Terrorbekämpfung überhaupt sich diesem Thema nicht richtig gewidmet, es nicht richtig angenommen. Und die Zuständigkeiten ministeriell liegen auch so in Großbritannien, dass das dem Kultur- und Digitalministerium unterstellt ist und die Geheimdienste da eigentlich keine offizielle Funktion haben. Man hätte ja vermuten können, dass wenn es Hinweise gab auf 2014 Wahlmanipulation beim schottischen Referendum, dass man dann irgendwann mal sagt, hey Geheimdienste, schaut doch da mal ein bisschen näher hin auf die Aktivitäten der Russen. Und dann gibt es noch eine Absurdität und das ist die, dass man eigentlich in Großbritannien als Spion, sogar offiziell als Spion leben kann, das ist nicht illegal, solange man die Informationen, die vertraulichen, die man irgendwie beschafft hat, nicht weitergibt an andere Mächte oder sowas. Das heißt, das ist auch ein absurder Zustand, wo eben die Berichterstatter, das war gestern vor allen Dingen der Abgeordnete Hosey von der schottischen Nationalpartei, Stuart Hosey, gefordert hat, Leute, wir müssen hier auch mal das Gesetz ändern, dass es nicht geht, dass wir hier wissentlich Spione haben. Ich meine, da kann auch ein Mitarbeiter von vielleicht russischen Medien als Spion arbeiten und nicht nur unter Diplomatieschutz. Ne? Und dass man hier ein Gesetz schafft, dass diesen Leuten das Handwerk etwas schwieriger macht.
Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Großbritannien sich ja doch versucht, außenpolitisch als großer Player darzustellen. Das hat man jetzt ja zuletzt auch gesehen im Umgang mit China. Da hat mit Blick auf Hongkong, Großbritannien, der Außenminister hat gesagt, das geht so alles nicht. Also man versucht da schon eine ordentliche Position einzunehmen und eben auch ein gewisses Gewicht in der Welt zu entwickeln. Wenn man jetzt Russland so viel Einfluss gestattet, wenn man das tatsächlich zulässt, dann macht man sich ja selbst eigentlich klein.
Genau, weil Großbritannien sich selbst einen relativ großen Einfluss zuschreibt und diesen Einfluss in gewissen Bereichen ja auch noch hat. Man darf ja nicht vergessen, dass Großbritannien und die Queen ist ja immer noch Head des Commonwealth. Mhm. Und im Commonwealth, in den Commonwealth-Ländern, lebt ein Drittel der Weltbevölkerung. Auch das sollten wir uns einfach nochmal vor Augen halten, dass hier doch schon gewisse Einflussmöglichkeiten auch der britischen Außenpolitik bestehen, ist unverkennbar. Großbritannien ist immer noch Atommacht, ist auch noch Veto-Macht im UN-Sicherheitsrat und all das macht natürlich Großbritannien und mit London als Finanzzentrum sehr, sehr interessant für russische Angriffe und es ist vor allen Dingen auch die Rede gewesen von Cyberattacken und man hat ja letzte Woche auch gesehen, dass russische Gruppierungen, die dem russischen Geheimdienst zugeschrieben werden, ganz massiv auch versucht haben, an Corona-Forschungsergebnisse zu kommen. Und das könnte wirklich lohnend sein, weil wir ja gestern gehört haben, in Oxford erste Durchbrüche erzielt wurden bei der Kreierung, bei der Schaffung von Antikörpern an menschlichen Versuchspersonen, die sehr, sehr vielversprechend sind. Also hier laufen massive Cyberattacken und hier ist dringender Handlungsbedarf.
Ja, glaubst du, dass dieser Bericht des Geheimdienstausschusses jetzt tatsächlich das Potenzial hat, dass sich da was verändert?
Ich glaube, das war so ein Wachrüttler. Die Regierung hat ja auch mit 20 Seiten geantwortet und die Regierung ist auch schon vorausgeeilt. Letzte Woche hat ja Außenminister Dominic Raab selbst zugegeben, dass die letzte Unterhauswahl sogar versucht wurde, von russischen Quellen zu beeinflussen. Also, dass die russischen Quellen versucht hätten, die Unterhauswahl zu beeinflussen. Dafür gibt es offenbar Hinweise. Das war natürlich nicht Gegenstand dieses Untersuchungsberichtes. Ich habe ja erwähnt, der war ja vor der letzten Unterhauswahl am 12. Dezember letzten Jahres fertig und sollte ja eigentlich dann schon publiziert werden. Aber ich glaube, dass bestätigt, dass die Regierung hier wirklich das jetzt ernst nimmt. Sie hat auch gesagt, dass solche Methoden untragbar sind. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja auch noch mehrere Fälle. Es gibt ja den Fall des versuchten Mordes an dem Doppelagenten Skripal in Salisbury vor 2 Jahren. Mhm. Es gibt auch vor mehr als nun 14 Jahren gibt es ja auch den Mord an Levitschenko in Großbritannien. Und von daher gesehen weiß man, dass der russische Geheimdienst und dass die russischen Stellen da hier nicht zimperlich sind und auch keine Angst davor haben, in einem anderen Land zu operieren und vor Gräueltaten und Morden nicht zurückstrecken. Allerdings jetzt auch ihre Methoden immer noch mal überdenken und anpassen werden.
Deutschlandfunk, der Tag am 22. Juli 2020. Wenn Sie was loswerden möchten, Fragen oder Feedback, dann erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.